Herzlich willkommen alle. Ich freue mich, dass wir mit diesem Thema beschäftigt sein dürfen, Nachfolge feiern. Und der Martin hat letzte Woche angefangen, den Auftakt gemacht, über Pfingsten gesprochen und wie der Geist Gottes die verschiedenen Menschen zusammenbringt in einem neuen Geist, in einer neuen Einheit. Gott macht das. Und da machen wir heute weiter, Nachfolge feiern, gemeinsam und persönlich. Die Grundlage für diesen Weg, den wir gehen in der Nachfolge, hat Christus gelegt mit seinem Erlösungswerk. Das ist klar. Unser Orientierungspunkt ist nicht das Programm einer Gemeinde, ein Buch, das ich gelesen habe, das mich irgendwie inspiriert hat, oder irgendeinen Menschen. Der Fixpunkt, der Eichpunkt unseres Glaubens ist immer wieder Christus und die Gemeinschaft mit ihm. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Das ist die Grundlage, und aus dieser Grundlage kommt eine Berufung. Mit dieser Nachfolge sind wir berufen, und Petrus hat es einmal so ausgedrückt: denn dazu hat er euch berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Tretet in seinen Fußstapfen. Also man kann sich das so gut vorstellen, wenn man im Schnee einen Weg geht und einer geht voraus, bahnt den Weg und geht genau in die gleichen Fußstapfen. Das heißt, Christus möchte, dass wir nicht so ungefähr ihm irgendwie nachfolgen, sondern dass wir ihm als Vorbild nehmen und sagen, seine Schritte hat er gezeigt und die will ich auch genauso in meinem Leben machen. Aber das ist die Grundlage. Wer ist dazu befähigt? Das ist das Zweite. Die Befähigung zur Nachfolge bekommen wir nur durch den Heiligen Geist. Niemand kann Christus folgen ohne den Heiligen Geist. Du kannst versuchen zu machen, wie Christus es gemacht hat, aber aus seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit, seiner Autorität heraus, wie es eigentlich gemeint ist. Das geht nur durch das Wirken des Heiligen Geistes. Also wir sind menschlich gesprochen total überfordert, Christus nachzufolgen. Nur wenn der Heilige Geist uns hilft, uns befähigt, können wir ihm folgen über Kreuz, Auferstehung und Himmelfahrt. Schon daran wird klar, dass wir das Menschen gar nicht können von uns aus, dass er uns helfen muss. Und der Weg der Nachfolge führt bis in die Ewigkeit, über die Auferstehung, den Himmelfahrt zu ihm vor seinem Thron. Das ist der Weg der Nachfolge, und das geht nur durch den Heiligen Geist, auch schon hier auf dieser Welt. Das ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Das entspannt uns auch in der Nachfolge, dass ich wissen darf, wie Jesus es sagt, ihr seid das Licht der Welt. Nicht strengt euch an, das zu sein. Ihr seid es, weil ich in euch lebe, gebt mir Raum in euch. Das ist die Befähigung und der Start zu diesem Weg für die Gemeinde. Darüber hat dann der Martin letzte Woche gepredigt, ist das Pfingstfest. Und so ist es auch persönlich, ein persönliches Pfingstfest, dass der Geist Gottes uns verändert, uns neu macht, ist der Start für die wirkliche Nachfolge von Jesus. Das heißt, dass man nicht so ein bisschen religiös ist und dabei, sondern dass man wirklich in seine Spur geht. Das macht Gottes Geist. Und dann kommt noch das Dritte, die Bejahung zu diesem Weg. Das ist unsere Entscheidung. Das muss täglich neu gesagt werden, wie in diesem Lied von Sadhu Sundar Singh: Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Das Ja, und das ist nun unser Thema heute, das Ja zur Nachfolge steht immer im Zusammenhang mit unser Ja zur Gemeinde. Für viele Leute sind das zwei Paar Schuhe, die persönliche Nachfolge und die Gemeinde. In der Bibel kann das eigentlich nicht getrennt werden. Denn der Mensch, der neu geboren wird, wird immer in einer Familie geboren. Wo du geboren worden bist, bist du in einer Familie geboren. Und du kannst dich aus dieser Familie nicht verabschieden. Jawohl, äußerlich, aber innerlich, juristisch gehörst du zu dieser Familie. Und spätestens beim Erben willst du wieder dabei sein, oder? Ja. Also du bleibst bei dieser Familie. Du bist in dieser Familie geboren. Ob dir das gut gefällt oder weniger gut gefällt, so hat es Gott gemacht. Und das ist geistlich auch wahr. Und wir werden immer ein Problem mit der Nachfolge haben, solange wir ein Problem haben mit der Gemeinde Jesu. Du gehörst dazu. Darum habe ich eine Frage am Anfang. So, und da könnt ihr jetzt mitreden. Wir sind hier ganz schweizerisch, demokratisch. Dürft gern mitreden, ich darf auch dagegen sprechen. Also, Frage, ob das stimmt. Hier habe ich geschrieben, du kannst dich nicht aus der Familie Gottes verabschieden, ohne dich auch aus der Nachfolge Jesu zu verabschieden. Ist das richtig oder ist das falsch? Sagt ruhig, ich mache euch nicht fertig, wenn ich anderer Meinung bin. Keine Angst. Sagt ruhig, was ihr denkt. Ist das richtig? Könnt ihr das auch begründen? Jemand sagt, es ist richtig? Jetzt brauche ich noch einen Grund. Bitte? Aus der Bibel, ja. Nicht mein Vater. Aber es gibt doch ganz viele Christen, die sagen, ich bin Christ, aber mit der Gemeinde habe ich einfach ein Problem. Ich bin nicht in der Gemeinde. Also sie meinen vielleicht die örtliche Gemeinde, in der Gemeinde Jesu sind sie aber wohl. Aber das muss sich irgendwie manifestieren, so wie sich Nachfolge in unserem Leben auch manifestieren muss. Und nicht nur sagen kann, ich bin Christ und niemand sieht etwas davon. Es gehört zusammen. In der Bibel haben wir immer dieses ganz klare Zeugnis von der Nachfolge und von der Gemeinde. Und wir halten das manchmal auseinander, weil das mit der Gemeinde ist manchmal etwas schwieriger als mit Jesus selbst, oder? Wenn die Gemeinde nur so wäre wie Jesus selbst, dann wäre es super, oder? Wären wir jeden Sonntag da und dann der Lobpreis würde ganz anders tönen, Leute. Das ging das Dach hier hoch, weißt du, würde richtig tönen, ja. Aber das ist halt Gemeinde, das ist ein bisschen anders, ja. Ja, genau. Und da kommt das Gleiche zum... Ja, genau. In dem Lied kommt ja das Gleiche zum Ausdruck. Ne? Vielen Dank, Dieter. Der Groschen ist gefallen. Ich habe es gemerkt. Super. Ja, schön, wenn wir so mitdenken. Aber manchmal fällt uns das mit der Gemeinde doch ein bisschen schwer. Und darum haben wir das als Thema genommen, wo wir mehrere Gottesdienste darüber reden. Wie ist das mit dem gemeinsamen Unterwegssein? Wenn nur XY nicht wäre, wäre es mir viel wohler in der Gemeinde. Wäre es alles viel einfacher. Ja, das war von Anfang an so. Wenn man die Jüngerschar anschaut, das waren sehr unterschiedliche Jünger. Wieso hat Jesus, wenn er doch alles weiß, einen Judas berufen? Und wieso einen Thomas, so ein depressiver Mensch, der sagt, lasst uns gehen und mit ihm sterben. Und ich glaube ja sowieso nicht, dass er auferstanden ist. Ich muss erst mal meinen Finger da reinlegen. Das stimmt doch alles nicht. Wieso beruft er so einen, so einen Miesmacher? Und dann der Petrus immer so stürmisch, immer voraus und die Leute irgendwie da versuchen mitzunehmen. Das sind doch manchmal nervige Charaktere, oder? Das war von Anfang an ein Problem. Und mit Pfingsten, letzte Woche habt ihr gehört, die Menschen kamen von allen möglichen Ecken und Kulturen. 17 verschiedene geografische Bereiche werden beim Pfingstfest erwähnt. Und da waren Leute, ja, von überall her mit allen möglichen Prägungen. Man wusste, zu diesen Festzeiten waren in Jerusalem bis 5-mal so viele Leute als normal. Da waren einmal ungefähr 60.000 Leute zur Zeit Jesu in Jerusalem. Und bei diesen großen Festzeiten 250.000 bis 300.000 Leute, riesen Zeltstädte um Jerusalem herum. Und die drangen alle zum Tempel hin. Das war eine riesen Menschenmasse. Und die hören alle, so verschieden wie sie sind, das Evangelium in ihrer eigenen Sprache. Da zeigt Gott auf in dem Durcheinander dieser Welt, in diesem Gegeneinander, was wir manchmal sehen, in diesem Zerstrittenheit, mache ich etwas Neues. Das kommt von oben nach unten und nicht wie bei Babel von unten nach oben, wo der Mensch es versucht. Es ist Gottes Wirken. Und das ist ein Zeugnis für die Einheit. Meine Gemeinde ist eins über alle Generationen, über alle Kulturen. Das ist ja so schön, Leute von Kolumbien. Ich bin von Holland, manche sind irgendwie hier aus dem Leimental, aber es gibt auch noch andere, die aus Basel kommen und so weiter. Ja, also, Gott richtet ein Zeugnis auf in diese bunte Welt und das ist die Gemeinde. Und nun lesen wir im Neuen Testament, wo Paulus spricht über die Kraft Gottes in seinem Leben. Und er sieht auch diesen Widerspruch. Er sieht einerseits die Kraft Gottes in ihm und was Gott tut. Und dann sieht er sich selbst an mit seinem Leib, mit seinem Können, mit seinen Fehlern und sagt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die Kraft von Gott ist und nicht von uns. Und das Gleiche gilt für die Gemeinde, denn die Gemeinde ist nur die Ansammlung dieser Menschen. Das ist auch ein Leib. Jesus wird ja bezeichnet, die Gemeinde wird ja bezeichnet als der Leib Jesu. Und da können wir auch sagen, wir haben diese Kraft in irdenen Gefäßen. Die Gemeinde in seiner äußerlichen Gestalt ist immer ein irdenes, zerbrechliches Gefäß. Dazu muss man ein Ja haben. Und das ist nicht immer einfach. Aber so wie es bei den Menschen ist, es ist ein irdisches Gefäß, ein irdenes Gefäß, man kann es trotzdem lieben. Und viele unter uns kennen das, sie sind verheiratet, sie haben einmal so eine große Liebe gehabt, sie haben mit diesem irdenen Gefäß, wo ein Sprung ab ist oder was auch immer, verbinde ich mich, oder? Und so geht es in der Gemeinde auch. Wenn wir den Heiligen Geist in unser Leben bekommen, bekommen wir Liebe zur Gemeinde. Bevor ich Christ wurde, mit 19, hatte ich eine ganz große Mühe mit unserer Gemeinde in Holland. Das war eine kleine Gemeinde. Meine Mutter hat die Orgel gespielt mit großer Überzeugung. Und dann haben sie Straßenevangelisation gemacht, diese kleine Gemeinde. Sie hatten eine Reiseorgel. Dann wurden so die Füße rausgeklappt, ne? Halleluja-Seufzer haben wir das Ding genannt, so ein kleines Ding. Und dann saß sie dahinter. Und dann standen die paar älteren Leute um die kleine Orgel rum und ein paar gingen in die Häuser rein und haben evangelistische Schriften verteilt, ne? Und haben sie gemeint, das spricht die Menschen an. Welt, ein Freund ist unser Jesus. Und ich musste mit. Meine Mutter hat mich mitgenommen, 11 Jahre alt. Eine rote Birne gekriegt daneben dran. Dann sagen die Kinder, die daneben standen, zugeguckt haben, guck mal, der hat einen ganz roten Kopf. Mensch. Also ich wäre am liebsten, wenn es schon eine Schacht gehabt hätte, wups, weg. Das wäre mir am liebsten gewesen. Ich habe mich so geniert für diese Gemeinde und für diese Leute. Ich fand sie so altmodisch. Und schon wie die gekleidet waren und so weiter. Und wie die ihren, was die für Gesprächsthemen hatten. Und dann kam ich zum Glauben. Aber wirklich von Gottes Geist gewirkt, befreit von Jezorn. Und bekam eine Liebe zu diesen unmöglichen alten Leuten. Es ist ganz eigenartig. Ich habe Freude gehabt. Ich habe fast, am Montag habe ich schon gewartet, wann ist wieder Sonntag? Man kann nicht wieder gehen. Wollte lernen und hören und dabei sein und mitsingen. Ist doch interessant. Dass der Geist Gottes uns so miteinander verbindet, solch eine Liebe zu einem irdenen Gefäß geben kann. Hast du die auch? Sag mal ehrlich. Hast du diese Liebe zu deiner Gemeinde, zu deinen Geschwistern? Und warum nicht? Wir bleiben so manchmal an dem Äußeren hängen. An seine politische Meinung, an seine Frisur, an seine nicht so überragende Intelligenz. Oder es sind manchmal so äußere Dinge. Und die Bibel will uns ermutigen, das sehen wir heute Morgen, dass wir über das hinwegsehen, dass Gott sein Werk in deinem Bruder und in deine Schwester hat, dass er und sie zur Familie gehören und dass wir verbunden sind und dass wir das zeigen dürfen und sollen. Wir gehören zusammen. Wir sind Gemeinde. Ja, die Liebe zur Gemeinde ist das Markenzeichen Jesu. Er nennt die Gemeinde seine Braut. Und ich habe eigentlich noch nie einen jungen Mann, einen Bräutigam kennengelernt, der geschimpft hat über seine Braut. Er hat sie immer bewundert, in den schönsten Sätzen darüber geschrieben. Ja, meine Braut. Und Jesus sagt, das ist meine Braut. Und wenn Leute diese Braut angreifen, dann verteidigt er sie. Er sagt zu Simon Petrus, Simon, der Satan hat versucht, euch zu sichten wie den Weizen, aber ich kämpfe dich, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und die Bibel sagt, der Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und wir haben einen Beter, einen Kämpfer, das ist Christus für uns. Er identifiziert sich total mit der Gemeinde. Denn als die Gemeinde verfolgt wurde und Paulus unterwegs war, um die Menschen gefangen zu nehmen in Damaskus, da begegnet Christus diesen Paulus unterwegs. Und dann sagt er nicht, Paulus, was tust du mit meinen Christen, was tust du mit meinen Leuten, sondern dann sagt er, was verfolgst du mich? Wer die Gemeinde angreift, greift Christus an. Haben wir das schon mal so gesehen? Und wenn du den Bruder und die Schwester so bekämpfst und es manchmal so schwierig für ihn machst, dann greifst du Christus an. Und das würdest du doch nie machen, das willst du doch nicht. Was verfolgst du mich, hat Jesus gesagt zu Paulus. Und dann ist er aufgewacht aus seinem Hass und ein Gotteskind geworden. Ja, und dieser Paulus hat eine ganz, ganz große Liebe zu der Gemeinde entwickelt. Denn die Gemeinde haben es dem Paulus nicht immer leicht gemacht. Die Gemeinde in Korinth zum Beispiel war eine schwierige Gemeinde. Da waren auch ganz große Sünden, sexuelle Entgleisungen in dieser Gemeinde. Ganz schrecklich. Und trotzdem hat er gesehen, über dieses irdene Gefäß sehe ich noch was anderes. Ich sehe hindurch. Und ich sehe darin, trotz allem, was ist, was auch nicht gut ist, sind es Brüder, sind es Schwestern. Und wie schreibt er an diese Gemeinde? Er hat ihn auch angegriffen. Er hat gesagt, ah, der Paulus, ja, der kann gut schreiben, aber reden ist richtig langweilig, ja, wenn du ihn so hörst. Und was hat er dann geschrieben zu diesen Leuten? Ich lese mal die erste Verse aus dem Korintherbrief. Mal sehen, da sieht man, wie er diese schwierige Gemeinde grüßt und sagt an die Gemeinde Gottes in Korinth, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen. Und dann ein paar Verse weiter, Vers 4. Ich danke meinen Gott alle Zeit, euretwegen, für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort, in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel. Also so. Und er schleimt nicht ein bisschen, er weiß ganz genau, was er sagt. Kann beides zusammengehen? Scheinbar ist es so. Und darum, unser Thema heute Morgen heißt Einheit und unterschiedliche Prägung. Und dann das Unterthema Respekt und Akzeptanz in Glaubensdifferenzen. Und darüber hat Paulus mehrmals geschrieben, aber im Römer 14 ein ganzes Kapitel, 23 Verse, bis Kapitel 15, Vers 7. Also insgesamt 30 Verse schreibt er über dieses Thema an der Gemeinde, weil das so ein wichtiges Thema ist. Und er leitet in Vers 1, ich nehme nur einen Ausschnitt daraus, er leitet in Vers 1 so ein, das Thema. Nehmt den, der in seinem Glauben schwach ist und meint, sich an bestimmte Vorschriften halten zu müssen, ohne Vorbehalte an. Streitet nicht mit ihm über seine Ansichten. Neue Genfer Übersetzer. Ja. Nehmt ihn an. Und so schließt er auch, Kapitel 15, 7 schließt genauso mit Annehmen, das gleiche griechische Wort. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Das ist die große Klammer, worin er nun die ganzen Streitigkeiten versucht, theologisch auseinanderzunehmen und zu begründen, dass wir trotz allem zusammengehören. Das ist sein Thema. Ja, die Aufforderung ist klar. Wir sollen den anderen annehmen, nicht streiten über Unwesentliches. Die Begründung ist, Gott hat ihn angenommen. Wenn Gott ihn angenommen hat, woher hast du das Recht, ihn nicht anzunehmen? Seht, wenn Jesus mit seinen 12 unterwegs ist und Jesus hat diese verschiedenen Brüder angenommen, wirklich geliebt und nicht einer ein bisschen die Hand gegeben und der andere kräftig im Arm genommen, alle gleich, dann haben die doch untereinander keinen Grund, einander abzulehnen. Weil sie können sagen, Jesus hat mich angenommen. Und das begründet Paulus auch hier so, die Einheit liegt darin, dass Gott uns angenommen hat und wir wollen einander annehmen, nicht Anstoß, sondern Ermutigung sein. Nun, wie geht das? Jetzt habe ich diese Verse hier, 19 bis 22, einfach mal so einzeln dran genommen und wir gehen einfach mal ein bisschen den Text entlang. Vers 19, lesen wir einfach so nacheinander. Da sagt er, darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, dann kommen zwei Dinge, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Mit allen Kräften, streben heißt es. Sie kennen doch auch die Streber aus der Schule, oder? Die haben sich eingesetzt für die besten Noten. Ja. Also, wir wollen uns kräftig bemühen, wir wollen uns danach streben, zwei Dinge in der Gemeinde zu bewirken, nämlich was zum Frieden dient. Das Erste, was ein Mensch erlebt, wenn er zum Glauben kommt, ist Frieden. Gott begegnet ihn, er vergibt ihn. Frieden gibt es durch Vergebung. Das ist eine wunderbare Erfahrung, haben wir alle machen dürfen, wo wir zum Glauben kommen. Frieden gibt es. Und wenn du manchmal Spannungen hast und Probleme hast und du bist verletzt worden, dann begegnest du Gott und auf einmal kommt Frieden in dein Leben. Und dieser Friede will weitergehen. Gott will die Situationen deines Lebens befrieden in deinem eigenen Herzen, mit deinen Mitmenschen. Und wenn der Heilige Geist da Raum kriegt in einer solchen Beziehung mit dir oder mit deinen Mitmenschen, dann befriedet er eine solche Gemeinschaft. Das ist das Erste. Und sagt, wenn du den Heiligen Geist hast und du lässt dich leiten, dann wirst du ein Friedensbote. Das heißt nicht in erster Linie auf die Straße gehen, zu demonstrieren, Frieden und so weiter politisch. Das fängt hier bei uns an, das fängt in deinem Herzen an. Das fängt in deiner Ehe an. Und darum wollen wir streben. Das heißt, wenn du merkst, es ist eine Disharmonie da, dann wird das zu einem Gebetsanliegen. Herr, das schmerzt mich, dass wir nicht eins sind. Wie lange habe ich gelitten, auch in Basel, darf ich ruhig sagen, jahrelang gelitten, dass wir mit vielen Leuten nicht eins waren. Das hat mir zu schaffen gemacht. Und das konnte ich nicht einfach so aufs Tapet bringen, wir sind nicht eins und dann eine riesen Aufruhr. Da leidet man innerlich daran, da leidet man vor Gott dran. Wir sind nicht eins, wieso kommen wir nicht vorwärts? Und das braucht es manchmal, dieses Schwangergehen mit einer Unstimmigkeit, dieses vor Gott tragen, Herr, das ist doch nicht gut. Und dann nicht Öl ins Feuer gießen, man weiß ja genau, wer auch Mühe hat. Und dann die noch telefonieren. Nein, was zum Frieden dient, das ist unsere Aufgabe. Anders hinein in dieses Problem, vor Gott mit diesen Menschen, vor Gott mit meinen eigenen Unfrieden. Mit meinem Verletztsein. Lasst uns nach dem streben, was zum Frieden dient. Frieden in der Gesinnung wie Gott, von Vergebung und Versöhnung. Wie viel würde da zurechtkommen? Das ist das Erste. Mit allen Kräften bemühen, was zum Frieden beiträgt. Und das Zweite, und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Die alte Übersetzung, da heißt es, uns im Glauben erbauen. Da steht ein Wort bauen. Bauen. Und da denken wir an ein Tempel. Das ist die Gemeinde oder auch ein Christ. Ein Tempel. Und da wollen wir bauen. Das heißt, wir reichen einander auf dem Bauplatz gegenseitig die Steine. Also wir werfen nicht einen Stein im Garten, wie man mal sagt, oder ins Glashaus, sondern wir reichen ihm die Steine zum Bau. Und wir klauen ihm nicht die Steine auf dem Bauplatz weg. Wer war schon mal auf dem Bau? Wer musste mal auf dem Bau arbeiten von euch? Hat es schon Leute? Die anderen haben noch nie den Bau geschafft. Dann wird Zeit, dass wir hier mal was Neues bauen. Ne? Also, da lernt man sich kennen auf dem Bau. Ja? Da geht man einander manchmal ein bisschen auf den Geist. Ja? Und dann kann man einander im Weg sein oder man kann einander behilflich sein. Dann mach du doch selber. Ja? Oder so. Und ihm die Sachen wegnehmen, statt ihm das anreichen. Und hier sagt die Bibel, wir sollen uns gegenseitig im Glauben bauen. Du hast Gaben bekommen und diese Gaben sind Steine im Bau Gottes. Und diese Gaben sind nicht für dich. Niemand hat die Begabung für sich. Du Begabung hast du immer für den anderen. Damit sollst du etwas machen für den anderen. Und wenn du meinst, du ehrst Gott, wenn du deine Gaben Raum gibst für dich selbst und du fühlst dich super wie im siebten Himmel, das sagt gar nichts. Die Gaben sind für die anderen da. Darum hat sie Gott gegeben. Den Garten zu bebauen und zu bewahren. Das war der erste Auftrag für den anderen, für diese Welt, worin du lebst. Zum Bau. Dass deine Gaben, die Steine, die Gott dir gegeben hat, um den anderen damit zu erbauen. Mit deiner Liebe, mit deiner Barmherzigkeit, mit deiner Erkenntnis. Und der andere wird gestärkt durch deine Gegenwart. Und er freut sich, wenn du da bist. Und er fühlt sich ermutigt im Glauben. Ich hatte das als junger Christ auch. Da war ich noch manchmal so wackel und ein bisschen ängstlich manchmal und wusste nicht, werde ich bestehen überhaupt als Christ. Ich fand die Welt so feindlich und musste nur meinen Großvater sehen. Der hat gar nichts gesagt, nur dass der da war und mit seinem Glauben, mit seinem Frieden, mit seiner Ausgeglichenheit. Das hat mich so ermutigt. Und hier gibt es viele Menschen, die sind einfach eine Ermutigung, einfach nur, weil sie da sind und einen stabilen Glauben verkörpern. Das stärkt die jungen Menschen. Und so wollen wir einander bauen, einander ermutigen. Das ist, was Paulus hier sagt, das ist unser Weg. Und ihm nicht noch die Steine im Bau wegnehmen, sondern sie ihm reichen. Wir Menschen sind unterschiedlich. Der eine findet Umwelt ganz wichtig, der andere meint, es ist sowieso nicht wichtig, Jesus kommt ja wieder. Und man kann dann über das streiten, lass ihn doch das, Leute, bitte, das bringt doch nichts. Und so kann man über Politik streiten, ob man ins Kino gehen darf und das weiß ich nicht. Das ist doch nicht unser Thema. Lass uns für das kämpfen, was zum Frieden dient und was den Glauben fördert. Wir gehen weiter zum Vers 20. Jetzt ist einerseits gesagt, was wir positiv tun sollen und was wir vermeiden sollen. Das kommt die andere Seite, was wir nicht tun sollen. Da heißt es nun, zerstöre nicht das Werk Gottes wegen einer Frage, die das Essen betrifft. Zwar ist vor Gott alles rein, verwerflich ist es jedoch, wenn jemand durch das, was er isst, einen anderen zu Fall bringt. Hier steht, lese es mal gut, hier steht nicht, zerstöre nicht die Ansicht des anderen. Seht ihr? Es steht, zerstöre nicht das Werk Gottes. Das heißt, du kannst eine Ansicht bei einem anderen Menschen so bekämpfen, dass du ihn in seiner Persönlichkeit verletzt. Dass du ihn in seinem Gewissen ganz tief verletzt. Und dass du das Werk, das Gott in diesem Menschen tust, behinderst. Du kannst das Werk Gottes bei einem anderen Menschen verhindern. Willst du dafür die Verantwortung übernehmen? Das ist das, was die Schrift sagt. Darum sollen wir mit der Gemeinde immer, wie soll ich sagen, heilig umgehen. Mit den Geschwistern heilig umgehen. Und immer sehen, trotz allem, ist vielleicht ein schwieriger Mensch, das weiß ich, es ist ein Gotteskind. Sein Gotteskind. Es ist ein Mensch, den Jesus lieb hat. Ich werde mit diesem Menschen einmal in der Ewigkeit sein. Und er ist sehr sensibel, weil er ist ein verletzter Mensch vielleicht. Er bringt seine Geschichte mit. Und ich will ihn entsprechend auch respektieren. So wie Jesus auch. Seht, ich kenne einen jungen Mann, der ist für viele Menschen ziemlich eine Nervensäge. Und jetzt hörte ich vor kurzem ein Zeugnis von diesem gleichen jungen Mann. Gestern hörte ich das. Er erzählte ganz ausführlich darum. Und er erzählte davon, wie er als Kind, als junger Mensch, vom Freund seines Vaters über Jahre missbraucht wurde. Das wusste ich nicht. Und auf einmal kam über mein Leben, über mein Denken so eine Barmherzigkeit für diesen jungen Mann und solch ein Schuldgefühl für mich selbst. Wie hast du den gesehen? Das immer nur sein äußeres Benehmen, du hast nie die Geschichte gewusst, die dahinter steht. Du hast diesen jungen Mann verletzt und Unrecht an ihm getan. Aber Jesus hat immer die ganze Geschichte gesehen und hat ihn so angenommen. Und ich musste innerlich Buße tun, als ich das hörte, als er davon erzählte. Das war eine Aufnahme von einem Zeugnis. Es hat mich echt bewegt. Hätte ich nie gedacht. So können wir einander Unrecht tun. Niemand, Leute, niemand ist zufällig so, wie er ist. Es steht immer eine Geschichte dahinter. Und Jesus nimmt uns an mit Geschichte. Und das wollen wir auch tun. Ein anderer mit unserer Geschichte annehmen. Und wenn wir das tun, dann kann der andere vielleicht von dieser Geschichte mal erzählen, die sein Leben so eingehend prägt. Und wir kriegen Gemeinschaft. Und wir gehen gemeinsam mit dieser Geschichte zu Jesus. Und wir erleben Frieden. Und wir erleben Vereinigung in ihm. Das ist doch das. Zerstöre nicht das Werk Gottes. Das ist Gottes Werk in dem anderen Menschen. Wollen wir nicht aufhalten. Und dann sagt er noch etwas ganz Konkretes. Es geht nämlich um die Frage, die das Essen betrifft. Was war denn das? Einige werden es wissen. Zu dieser Zeit, wo Paulus lebte, wurde Fleisch auf dem Markt verkauft. Aber das meiste Fleisch, was man dort verkaufte, war Fleisch, das vorher in den Götzentempeln auf dem Altar den Göttern dargebracht worden war. Aber das wurde ja nicht alles verbrannt und vieles kam wieder auf den Markt und wurde dann verkauft. Und manche Christen hatten damit Mühe, das ist den Götzen geopfertes Fleisch. Wir würden sagen, okkult belastetes Fleisch. Das will ich nicht essen. Und nun waren in der Gemeinde immer mal wieder solche Mahlzeiten, die man miteinander, das Abendmahl haben sie nicht so genommen wie wir. Das war anders manchmal. Und dann haben sie so Mahlzeiten gehabt. Und dann könnt ihr euch vorstellen, da hat einer, ich mal das jetzt mal ein bisschen aus, Fleisch vom Markt dabei. Und dann kommt er da mit diesem Fleisch und schneidet an und isst. Und manche haben damit wirklich Mühe. Und ich mal das mal aus, sag, willst du auch noch ein Stück Fleisch? Ich habe hier genug. Und du auch noch. Dass das die anderen verletzt. Das ist doch sehr verständlich, oder? Was will Paulus sagen, wenn du eine Freiheit hast? Dann musst du nicht groß herausposaunen, wie frei du bist, wenn du weißt, das verletzt dem anderen, das tut dem weh, weil er hat diese Freiheit nicht. Dann lass ihn doch so, wie er ist, mit seiner Überzeugung und meine nicht, du musst ihn manipulieren, dass er auch so anfängt zu denken wie du. Das musst du. Und das ist ein Stück Respekt. Und das ist ein Stück Liebe gegenüber den anderen Menschen. Zerstöre nicht das Werk Gottes wegen diesem Essen. Ja, wir gehen noch ein bisschen weiter. Vers 21. Jetzt gibt es einen Rat. Deshalb, sagt er, ist es am besten, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und vermeidest auch sonst alles, was deinem Bruder oder deiner Schwester zu Fall bringen könnte. Also, unsere Freiheit ist die Freiheit, den anderen zu fördern durch persönlicher Verzicht. So wie man das früher beim Blaukreuz hatte. wo man die Alkoholiker betreut hat. Und dann hat der Betreuende gesagt, ich verzichte auf Alkohol, ich habe keine Mühe mit Alkohol, aber ich verzichte, weil ich diesen Menschen begleite, weil ich ihnen helfen will. Und so kann es Dinge im Leben geben, wo man sagt, nein, ich verzichte bewusst, denn ich will den anderen ins Zentrum stellen. Es geht nicht um mich, es geht um ihn. Nicht der Egoismus ist zentral, sondern die Liebe ist zentral. Und wie hat Paulus das selber gemacht? So, persönlicher Entschluss von Paulus. Um diesen Punkt zusammenzufassen, sagt er, mein Bruder und meine Schwester dürfen wegen dem, was ich esse, nicht in Sünde geraten. Und dann sagt er, das ist sein persönlicher Entschluss. Lieber will ich mein Leben lang auf Fleisch verzichten, als dass eines von meinen Geschwistern durch mich zu einer Sünde verführt wird. Das ist doch gewaltig, oder? Diese Bereitschaft, das ist Freiheit, Leute. Das ist evangelische, neutestamentliche Freiheit. Ich kann verzichten, um den anderen Raum zu geben. Ganz eine andere Vorstellung, als was wir heute von Freiheit meinen. Wo wir meinen, alle müssen es zeigen, wie frei ich bin. Nein, das ist nicht Freiheit im Sinne vom Neuen Testament. Und dann schließt er diesen Abschnitt hier. Dann sagt er, behandle deine Überzeugung in diesen Dingen als eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Glücklich zu nennen ist der, der sich in Fragen der persönlichen Überzeugung so verhält, dass er sich nicht selbst anzuklagen braucht. Also, Paulus will sagen, du musst diese Freiheit nicht zeigen vor den anderen, um zu demonstrieren, was du für ein freier Mensch bist. Zeige diese Freiheit in der persönlichen Gemeinschaft mit deinem Herrn. Nimm da die Freiheit in Anspruch und sprich in diese Freiheit und Freimütigkeit im Gebet mit deinem Gott. Bist du ganz eng mit ihm verbunden und ganz frei? Aber mein nicht, du musst eine Demonstration daraus machen in der Gemeinde. Das ist falsch. Ja. Also nicht bei den Mahlzeiten wird es zum Ausdruck gebracht, indem du zeigst, wie frei du bist und wie viel Fleisch du essen kannst, sondern in der persönlichen Stille macht er deutlich. Respekt heißt auch, ich habe mir das so für mich auch aufgeschrieben, Respekt heißt auch, ich will von dem anderen lernen. Ich will mich selbst hinterfragen. Das ist ein Akt der Demut. Das ist der Weg, um Gnade und Segen Gottes zu erleben. Das ist ein Weg, wo Gott uns Autorität gibt, wo Gott uns Gehör bei anderen Menschen gibt, wo etwas Neues in einer Beziehung wachsen kann. Ich schließe die Predigt ab mit einem Bild. Seht, hier ist ein Altar. Und dieser Altar nenne ich mal die Besserwisserei oder der Dünkel. Und dieser Altar kennen wir wahrscheinlich. Und auf diesen Altar haben schon manch einer verbraten. Ja? Manche Bruder, manche Schwester wurde auf diesem Altar geopfert. Viele Beziehungen sind auf diesem Altar in die Brüche gegangen. Und Paulus möchte das nicht. Die geschwisterliche Beziehung ist kaputt gegangen auf dem Altar der Besserwisserei. Nein, so nicht. Es gibt einen anderen Altar. Und dieser Altar ist der Liebe von Jesus. Das ist der Altar, wo wir kommen. Seine Liebe. Wir stehen vor seinem Kreuz. Wir denken, was er uns täglich schenkt und was er uns geschenkt hat mit seinem Erlösungswerk. Und wir opfern darauf unseren fehlenden Respekt. Unseren Dünkel, unsere fehlende Akzeptanz, unsere dominante Art, unsere suggestive Art, um gewisse Dinge voranzubringen. Wir wollen das ganz bewusst opfern. Sage, nein, Herr, das will ich nicht. Es gibt ein Wort, so in unser Volksmund, das heißt, wie du mir, so ich dir, oder? Habt ihr auch schon gehört? Auch schon erlebt? Das Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nun lernen wir aus dieser Geschichte etwas Neues. Und die heißt, wie Christus mir, so ich dir. Einverstanden? Wer ist damit einverstanden? Wer ist damit einverstanden? Zeig mal. Also, ich meine, okay, gut. Jetzt geht es aber weiter. So leicht kommt ihr jetzt heute Morgen nicht raus. Wie hat Christus uns angenommen? Sag mal, wie hat er uns angenommen? In welcher Art? Ja, als wir noch Sünder, könnt ihr es lesen? Waren.
Bedingungslos.
Ja, ruft ruhig nach vorne. Wie hat er uns angenommen?
So wie ich bin.
Wie ich bin. Hey, du bist ein richtiger Theologe, Mensch. Wie hat er uns angenommen? Haben Sie verstanden? Ach, so sag ich's. Ja? Und wie würden wir das zusammenfassen? Wie hat er uns angenommen? Ohne Flecken und Runzel. Nein, das waren schon Flecken, aber er hat sie weggenommen. Ja, wie soll man das ausdrücken? Aber wir sind nicht makellos. Hä? Mit unseren Macken. Mit Flecken. Und runzeln und dann tun wir gleich dahinter schreiben und dann gereinigt. Ja? Das hat er gleich auch noch übernommen, diese Flecken und runzeln. So, also das langt mal, vielleicht kommt euch noch mehr in den Sinn. Warum geht es mir jetzt? Jetzt haben wir gesagt, wie Christus mir, so ich dir, bin ich einverstanden, oder? Können wir das auch noch mal gemeinsam sprechen? Wie Christus mir, so ich dir. Na, manche waren noch ein bisschen Zweifel. Also nochmal. Wie Christus mir, so ich dir. Okay, Leute. Alles klar? Jetzt wollen wir das aber hier so mal. Da. Hä? So ein richtiger Pfeil. Geh durch alles hindurch. Jetzt denken wir, ich muss den jetzt nicht hier anschauen neben dir, aber denkst mal an den, der ein bisschen Mühe macht in der Gemeinde. Eine leibhaftige Person vielleicht. Jemand, der dir zusetzt. Hat Christus ihm angenommen, wo er noch ein Sünder war? Selbstverständlich. Hat er ihn bedingungslos angenommen, wie er ist, mit Liebe, vor Grundlegung der Welt, mit all den Fleckeln und Runzeln, ihn gereinigt? Ja. Habe ich einen Grund, es nicht so zu halten? Habe ich einen Grund? Warum kann ich den anderen mit seiner Geschichte nicht einfach annehmen? Aber das ist doch nicht richtig, sagen wir dann. Ja, aber wieso kannst du ihn? Das heißt doch nicht, dass du ihn nicht annehmen kannst. Bitte?
Ist Demut wie humble? Also ja. Ich muss ja offen sein, zuhören wollen, genau. Verstehen wollen, ja. Damit ich überhaupt an den Punkt, an den Anfangspunkt komme, wo ich
richtig starten kann. Genau, richtig. Das hat ja Jesus auch gesagt, lernet von mir, denn ich bin von Herzen sanftmütig und demütig. Ja? Ja. Jetzt wollen wir miteinander beten und ich bitte, dass ihr aufsteht und haltet einfach jemand vor Augen und sagt, Herr, das fällt mir so schwer. Dich zu lieben fällt mir nicht so schwer, aber diesen Menschen, der, obwohl er ein Gotteskind ist, so ein Nervensäge sein kann, das fällt mir so schwer. Und jetzt beten wir gemeinsam dafür. Ich habe auch Menschen, die machen es mir nicht immer einfach. Und ich mache es manchen auch nicht einfach. Und wir wollen lernen, den anderen anzunehmen, wie er ist, weil Christus ihn auch so angenommen hat. Wollen wir das üben miteinander und darum beten, dass Gott uns da hilft. Allmächtiger Gott, Lieber Vater im Himmel, du liebst uns, wie wir sind. Das ist grandios. So beschämend für uns, dass wir trotz allem an dein Herz kommen dürfen und du drückst uns und sagst, es ist gut, ich liebe dich, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und Herr, jetzt denken wir an gewisse Personen oder eine Person. Und diese Person setzt uns so zu. Und wir werden diese Person nur erreichen können, wenn wir das in deiner Kraft, in deiner Art machen. Auch von uns aus können wir das nicht. Wir brauchen deinen Heiligen Geist. Und darum bitten wir dich jetzt. Gib uns die Liebe von dir für diesen Menschen. Gib uns die Barmherzigkeit von dir für diese Person. Gib uns das Mitleiden, was du hast, mit der ganzen Brutto-Geschichte für diese Menschen und schenk, dass wir ihn annehmen können, wie du ihn angenommen hast. Herr, jetzt legen wir diesen Menschen vor dich hin, nicht um ihn zu opfern, sondern wir legen ihn dir hin als jemand, den wir lieben möchten, wie du ihn oder sie liebst. Dazu gib uns deine Gnade. Herr, vielleicht muss ich einen Schritt machen in diese Woche, ganz konkret, um das zu zeigen, dass ich diese Menschen so gern habe, wie Jesus ihn gern hat. Dann gib mir die Kraft dazu. Dann lass mich inspiriert von deinem Geist den Schritt gehen, den du mir zeigst. Danke für die Kraft, die da ist, auf diesem Weg der Nachfolge von dir. Amen. Wollen wir noch Platz nehmen?